Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Wir müssen sorgsam mit den Antiinfektiva umgehen und müssen die weltweite Zunahme an Resistenzen berücksichtigen. Ein Preis, den man oft bezahlen muss, ist, dass Infektionen durch Therapien wahrscheinlicher werden und damit umzugehen, ist eine Herausforderung. Es gehört zur Infektiologie mit dazu, auch die begleitenden Fächer gut zu kennen und die mikrobiologische Diagnostik zu optimieren, ist eine riesengroße Chance, die wir haben.
Faszination Medizin, eine neue Folge in unserer neuen Staffel. Mein Name ist Matthias Brandstätter. Ich sitze heute im Haupthaus im schönen Flügel D im hinteren Teil des Hauses mit einem wunderbaren Blick auf den Campus Melaten, nur dass Sie das als Hörende einmal für sich einordnen können. Vor mir sitzt Dr. Schwanz. Herr Dr. Schwanz ist der Leiter unserer Klinikhygiene und Infektiologie. Guten Tag, Herr Dr. Schwanz, ich grüße Sie recht herzlich.
Hallo, Herr Brandstätter.
Das ist ein wichtiges Thema und wir beginnen aber immer am Anfang so ein bisschen biografisch, bevor wir uns in die Details und Verästelungen Ihrer Profession begeben. Wir sprachen schon gerade kurz ein wenig darüber, wo Sie quasi vom Werdegang herkommen. Aber nehmen Sie mal unsere Hörenden einmal mit und sagen Sie uns mal, wie kamen Sie zur Medizin und zu dem Fachgebiet, das Sie hier heute quasi vertreten im Besonderen?
Okay, also es ist gar nicht so straightforward. Das hat sich langsam entwickelt und auch vieles war überhaupt nicht geplant, sondern kam einfach eins nach dem anderen. Ich habe mehr aus Mangel einer anderen Alternative und aus Interesse an Naturwissenschaft plus mit Menschen arbeiten zu wollen und Gutes zu tun, die Medizin gewählt, nachdem ich meinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht habe und gedacht habe, das könnte was werden, das Thema interessiert mich, und war lange Zeit gedanklich dabei, irgendwann in der inneren Medizin zu landen, und hatte dann die Kinderheilkunde kennengelernt und habe gedacht, das ist ein spannendes Fach, das sind sehr lebendige und kreative, herausfordernde Patienten, da ist immer was los. Nur war es damals so, dass man gar nicht so einfach eine Stelle in der Pädiatrie gekriegt hat. Und durch ganz nette Zufälle hatte ich dann die Gelegenheit, mein praktisches Jahr in der Pädiatrie zu machen, im schönen Schwarzwald. Und wurde dann am Ende meines Tertials überrascht, als der Chef gefragt hat, ob ich nicht dort bleiben wollte. Er würde mir eine Stelle anbieten können. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und habe die ersten 10 Jahre in der Kinderheilkunde zugebracht, mit der Überzeugung, es gibt kein schöneres Fach als die Kinderheilkunde. Wenn man dann den Facharzt hat, dann überlegt man sich, wie es weitergeht. Und ich hatte schon immer durch das Studium bedingt einen wunderbaren Mikrobiologen während des Studiums, der mich sehr fasziniert hat. Immer ein Interesse für Infektionskrankheiten. In der Pädiatrie gibt es viele Infektionskrankheiten und ich dachte, das ist ein Bereich, da werde ich mich spezialisieren. Nur war es nicht sehr einfach, pädiatrische Infektiologie damals zu finden. Also habe ich die Pädiatrie beschlossen zu verlassen, um in die Welt der Erwachseneninfektiologie einzutreten, und hatte damals die Möglichkeit, aus dem Schwarzwald nach Aachen zu kommen, um hier Infektiologie kennenzulernen und, was ich gar nicht wollte ursprünglich, Krankenhaushygiene noch zusätzlich bedienen zu müssen, und habe mich darauf eingelassen. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich habe in der Zeit damals verstanden und kennengelernt, dass Infektiologie und Krankenhaushygiene im Sinne der Vermeidung von Infektionskrankheiten super spannend ist. Und nachdem ich dann 3 Jahre die Infektiologie und die Krankenhaushygiene hier in Aachen erleben durfte, habe ich dann festgestellt, man muss sich mit den Mikroorganismen, mit den Bakterien und Viren etwas besser auskennen, um sowohl gute Infektiologie und infektiologische Beratung durchführen zu können, aber auch für die Krankenhaushygiene ist es hilfreich. Und ich habe dann beschlossen, noch ein paar Jahre Mikrobiologie draufzusetzen und Virologie mit der Idee, diese Kollegen, die Kleinen, besser kennenzulernen. Ja. Dafür bin ich dann nach Mainz zurückgegangen, zurück deswegen, weil ich dort schon mal studiert hatte. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Es hat sich zufällig so ergeben, dass man mir von dort eine Stelle angeboten hat, ob ich nicht in der Mikrobiologie mein krankenhaushygienisches und infektiologisches Know-how zusätzlich einbringen möchte. Dafür würde ich dann mikrobiologische Kenntnisse vermittelt kriegen. Auf den Deal habe ich mich eingelassen und aus den paar Jahren wurden dann 12 Jahre. Ich habe dann den Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und den Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie in Mainz gemacht und hatte dort ein sehr breites, buntes Feld in all diesen Bereichen. Klinische Infektiologie, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene. Und dann, ohne dass ich das vorher geplant habe, ging es dann weiter. Nach 12 Jahren hatte ich dann das interessante Angebot, ob ich wieder zurück nach Aachen kommen wollte und mich mehr in die Leitungsfunktion der Krankenhaushygiene und Infektiologie einbringen wollte. Und das habe ich dann gemacht. Seit 1.4.23 begleite ich jetzt die Leitung dieses Zentralbereichs.
Das heißt, Sie haben 3 Fachärzte quasi aufgesattelt. Das ist, also viele Leute haben schon viel mit einem zu tun. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, hätte es den für Pädiatrie gebraucht oder glauben Sie, das ist dann trotzdem ganz wichtig, wenn man die klinische Praxis sozusagen auch von der Seite aus kennt? Sättigt das Ihre infektiologische Beratung in einer gewissen Art und Weise?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage, sowohl für die Infektiologie, aber auch für die Krankenhaushygiene einen guten und soliden klinischen Hintergrund zu haben, zu wissen, welche Probleme die Patienten in welcher Art mitbringen und vor welchen Herausforderungen die Kollegen stehen, wenn sie infektiologische Fragestellungen beantworten müssen und infektionspräventiv, sprich krankenhaushygienisch denken müssen. Das hilft enorm, die Felder sehen und bedienen zu können, um die richtige Sprache zu finden, die Kollegen zu erreichen, wenn es darum geht, Verbesserungen umzusetzen oder neue Wege zu beschreiten, die am Ende eine Verbesserung im Infektionsmanagement ermöglichen.
Ist der Infektiologe so eine Art Stachel im Fleisch der Kliniker, der auch immer wieder vorbeikommt und ermahnt und kontrolliert und prüft? Oder sind Sie jemand, der eher aufgesucht wird, weil man sagt, schauen Sie mal, wir wollen unsere Prozesse verbessern und irgendwie fehlt uns da jetzt, glaube ich, das richtige Know-how? Oder ist es beides?
Ich denke, es ist beides. Wir haben natürlich ein Interesse, dass wir möglichst früh erfahren, wenn besondere Patienten mit Krankheitsbildern da sind, für die es ein gutes, klares, manchmal aber auch sehr komplexes Prozedere gibt, was in Leitlinien festgelegt ist und was mit einem verbesserten Outcome, wenn es gut funktioniert, einhergeht. Und auf der anderen Seite verstehen wir uns aber auch als Berater, als Helfer in der Not, Klarheit zu schaffen oder für Klarheit zu sorgen, wenn manche klinischen Kollegen vor einem Problem stehen und bislang nicht den Schwerpunkt vermittelt gekriegt haben, in diesem Bereich sich gut aufzustellen. Wenn jemand das große, weite Feld beispielsweise der inneren Medizin bedient, da sind so viele unterschiedliche Aspekte, da spielt die Infektiologie nur eine kleine Rolle im großen Ganzen, aber für einen Patient, der ein infektiologisches Problem hat, ist das die Hauptsache und da verstehen wir uns als unterstützendes Element für die Kliniker und nicht nur die Internisten, sondern für alle Fachdisziplinen und
Das ist, glaube ich, eine Stärke auch des hiesigen Zentralbereichs, dass wir für alle klinischen Fächer zuständig sind.
Als Laie würde ich jetzt mal vermuten, die Infektiologie ist die Lehre der Ansteckung und der Krankheitserreger und der damit einhergehenden Effekte. Können Sie gleich sagen, ob das falsch ist oder nicht. Und die Klinikhygiene ist gewissermaßen vielleicht sowas wie die praktische Anwendung dieser Fertigkeiten, oder ist das falsch?
Ich sage immer, die Infektiologie besteht aus drei Säulen. Das ist zum einen die Infektionsprävention und das ist das krankenhaushygienische Feld. Denn alles, was man durch geschicktes Handeln und durch entsprechende Maßnahmen vermeiden kann, muss nachher nicht diagnostiziert und therapiert werden, entlastet dann den Infektiologen. Deshalb ist es aber auch ganz gut, dass der Infektiologe Know-how hat, was Infektionsprävention angeht. Die zweite Säule wäre die gute Diagnostik. Da spielt die Mikrobiologie und die Virologie klassischerweise mit rein, aber genauso sind Kenntnisse aus Bildgebung und laborchemischen Untersuchungen von Bedeutung. Und die dritte Säule wäre die gute, angepasste und zielgerichtete antiinfektive Therapie.
Wenn Sie das jetzt von der Klinikhygiene im engeren Sinne unterscheiden, der ja auch ein Appendix sozusagen Ihrer Abteilungsbezeichnung ist?
Also die Klinikhygiene oder die Krankenhaushygiene ist Infektionsprävention und ist
die erste Säule.
Natürlich ist in dem Fall, in dem Bild, wie ich es gerade dargestellt habe, die erste Säule der Infektionsmedizin und spielt dem zu und hat natürlich unabhängig von der Infektiologie den eigenen übergeordneten Auftrag, im gesamten Haus dafür zu sorgen, eine Einrichtung dafür zu sorgen, dass man ein gutes Management hat, das zur Vermeidung von Infektionskrankheiten führt. Aber es spielt damit ganz eng in die Infektiologie mit rein. Und es gibt, wenn man mal so den nationalen Rahmen verlässt und in andere Länder schaut, Konzepte, die das besser berücksichtigen, als es in Deutschland üblich ist. Dort sind zum Beispiel in der Schweiz die Spitalhygieniker immer Kliniker, die auch einen guten mikrobiologischen Hintergrund haben und einen klinischen Hintergrund haben, die Zusatzqualifikation haben, Spitalhygiene. Dort ist das bereits besser etabliert in den klinischen Kontext, als es bei uns üblich ist. Also der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, der für die Krankenhaushygiene Tätigkeit qualifiziert, hat per se nicht diese klinische Ausrichtung, die es dann in der Praxis braucht und die sehr nützlich ist.
Ich kenne das von vielen kleineren Krankenhäusern, die haben dann die Aufgabe des hygienebeauftragten Arztes noch an jemanden gebunden, der ohnehin klinisch tätig ist, der dann aber in der Regel kein Facharzt dafür ist, sondern der meistens eine Zusatzausbildung hat, sich weitergebildet hat und dann diese Aufgabe bekommen hat. Und ich habe mich, als ich dann hier nach Aachen kam, festgestellt, okay, es gibt eine ganze Abteilung mit mehreren Mitarbeitern, die sich ausschließlich diesem Themengebiet widmet. Da drängt sich einem schon der Eindruck eines Qualitätsunterschiedes auf, der offensichtlich strukturell nicht so richtig geregelt ist. Oder täusche ich mich da?
Naja, hygienebeauftragte Ärzte sind keine Krankenhaushygieniker, sondern ich würde sagen, die haben eher so eine Satellitenfunktion, die bleiben in ihrem klinischen Kontext und haben eine Zusatzqualifikation, was über einen Wochenkurs zu erwerben ist. Und wir versuchen in der Ausbildung dieser Kollegen, diesen Kurs bieten wir einmal im Jahr hier auch am Klinikum an, wir versuchen die Kollegen zu motivieren und für das Thema zu sensibilisieren, dass wir in den unterschiedlichen klinischen Bereichen Personen haben, die sich ganz besonders infektionspräventiven Themen verbunden fühlen und die mit ihren eigenen Augen eine bestimmte Problematik bewerten, beschreiben und mit uns zum Austausch bringen können.
Wenn man sich den ganzen Bereich anguckt, könnte man als Laie ja auch denken, wir können Infektionskrankheiten und Infektionswege immer besser beschreiben, behandeln, präventiv eingrenzen. Ist dann vielleicht nicht zu erwarten, dass das ein Feld ist, was im Laufe der Zeit immer kleiner werden wird? Oder haben Sie immer mit den gleichen Themen zu tun, die sich nicht lösen? Oder wie verändern die sich?
Ja, ist ja gerade das Gegenteil der Fall. Also das Spektrum wird immer weiter. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann hat man zwar für bestimmte Infektionskrankheiten ein gutes Konzept, dennoch ist dieses Konzept nicht in Stein gemeißelt und kann unter Umständen auch noch besser werden. Und die Vorstellung, dass wir beispielsweise über Antibiotika, wie man ja lange Zeit auch meinte, das Buch der Infektionskrankheiten schließen könnten, das war nun wirklich ein Irrtum. Auf der anderen Seite stehen Mikroorganismen, die wir versuchen mit Antiinfektiva zu therapieren, in Schach zu halten oder brutal gesagt zu killen. Und die haben aber evolutionären Interesse zu überleben und sich zu vermehren. Und das passiert sehr konsequent. Das ist das, was wir mit der Resistenzentwicklung weltweit sehen, sodass unsere Antibiotika, wenn wir nicht sorgsam mit diesen umgehen, in der Schärfe immer schwächer werden und über die Resistenzentwicklung der Bakterien dann irgendwann ihre Wirkung verlieren. Das ist ein Punkt. Also wir müssen sorgsam mit den Antiinfektiva umgehen und müssen die weltweite Zunahme an Resistenzen berücksichtigen. Und auf der anderen Seite wird das Spektrum an Infektionskrankheiten größer. Zum einen wird unsere Diagnostik besser, was wir vielleicht früher gar nicht als Infektionskrankheit verstanden haben. Ich erinnere nur an das Magengeschwür. Lange Zeit dachte man, das hat eher psychosomatische und andere Gründe. Und irgendwann hat man dann festgestellt, da steckt eine bakterielle Infektion in einzelnen Fällen, Helicobacter pylori dahinter. Also wir kriegen ein besseres Verständnis. Wir haben dann mehr an Infektionskrankheiten um uns, als wir vielleicht vorher ahnten. Und wir sehen aber auch, dass neue Erreger auf das Feld kommen. Das hängt mit Globalisierung zusammen. Das hängt damit zusammen, dass Menschen sich in Gegenden der Welt in großem Stil bewegen, wo sie nichts verloren hatten lange Zeit. Irgendwelche tiefen Urwälder beispielsweise. Und es hängt auch damit zusammen, dass natürlich in der großen weiten Welt der Krankheitserreger, Bakterien wie Viren, ebenfalls eine Entwicklung stattfindet und da neue Erreger entstehen, mit denen wir dann Kontakt haben. Und unter Umständen bedeutet das ein neues Feld. Und die Entwicklung, die wir im Augenblick mit dem Klimawandel sehen, die wird ebenfalls für uns spannend werden. Lange Zeit dachte man ja, Tropenmediziner in Deutschland führen so ein Schattendasein und haben nur in seltenen Fällen ihre Daseinsberechtigung. Aber ich denke, das ändert sich. Das sehen wir in den letzten Jahren an der veränderten Epidemiologie von Erregern, die in Deutschland nur eingeschleppt wurden, aber nicht autochthon sich entwickeln konnten. Und da werden die nächsten Jahre spannend sein.
Das klingt ja eher so, als hätten wir es mit einer schleichenden Dramatik zu tun, vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich klinikinfektiologische Expertise immer wichtiger werden wird im Laufe der Zeit. Wenn ich jetzt vielleicht noch den medizinischen Fortschritt dazu rechne und sage, wir haben Patienten, die wir heute behandeln, die dann natürlich im Rahmen der Behandlung stark immunsupprimiert sind, die fallen ja dann auch nochmal in die Kategorie. Also im Prinzip müssten wir eigentlich darauf reagieren und immer mehr Fachleute dieser Art ausbilden. Ist das eine große Facharztgruppe, mit der wir es gerade zu tun haben, oder eher eine kleine?
Es ist eine noch kleine Facharztgruppe, aber vollkommen richtig, der Bedarf wird steigen. Und wir haben sowohl durch die Innovationen der Medizin, dass wir es schaffen, bestimmte Krankheiten besser in den Griff zu kriegen, über Immunsuppressiva, Verbesserungen im hämato-onkologischen Bereich, aber auch im chirurgischen Bereich, im Transplantbereich, haben wir viel bessere Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Führt aber auch dazu, dass wir multimorbide Patienten haben, mit denen wir umgehen müssen. Und ein Preis, den man oft bezahlen muss, ist, dass Infektionen durch Therapien wahrscheinlicher werden. Und damit umzugehen, ist eine Herausforderung, weil es Erreger sind, die einem immungesunden, in Anführungszeichen, eher wenig Schaden zuführen können, aber dieser besonderen Patientengruppe sehr wohl. Und da das richtige Management und die richtige Diagnostik zu finden, ist eine Herausforderung, die zunehmend sein wird. In Deutschland gibt es seit ein paar Jahren aus dem Grund diesen neuen Facharzt für Infektiologie, der aufbaut auf den Facharzt Innere Medizin, im Augenblick auch ausschließlich für Internisten zugänglich ist. Eine Entwicklung in Deutschland, die neu ist und international aber schon länger besteht. Also USA, aber auch andere Länder sind uns da schon Jahre voraus. Und dieses neue Fach Infektiologie im deutschsprachigen Raum muss sich noch etablieren und weiterentwickeln. Wir sind auf dem besten Weg dahin und in Zukunft ist da ein großer Markt da. Wir haben hier im Haus im Augenblick, muss sich auf der Zunge zergehen lassen, zwar viele Kollegen, die sich in der Infektiologie weiter gebildet haben und die Infektiologe sind, aber den neuen Facharzt für Infektiologie, den haben im Augenblick für 1500 Bettenhaus zwei Personen. Mhm. Und daran arbeiten wir, dass diese Anzahl zunimmt. Mhm.
Was erwarten Sie denn für die Zukunft für Ihren Berufsstand? Jetzt wissen wir, okay, es wird ein breiteres Einsatztableau geben an Themen, die einen dann entsprechend beschäftigen werden, mit denen Sie dann wahrscheinlich auch zu tun haben werden. Und wenn ich jetzt Aspirant der Medizin oder Aspirantin bin, dann weiß ich, okay, ich werde nicht automatisch im Gesundheitsamt landen, wenn ich mich damit beschäftige, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit in der klinischen Praxis. Haben wir die Mittel, um sozusagen das flächendeckend diese Expertise in viele Häuser zu bringen? Es müsste das ja nicht nur in universitären Standorten geben, sondern eigentlich in der Breite, eigentlich überall, oder?
Genau, wir haben zwei Möglichkeiten. Was wir seit mehreren Jahren bereits versuchen und fördern, sind oder ist die Weiterqualifikation klinisch erfahrener Kollegen im Kontext der Infektiologie. Ich will gar nicht sagen kleine Infektiologen, aber wir versuchen den Einsatz von Antiinfektiva, die dazugehörige Diagnostik und den Kenntnisstand auszurollen in Form von Antibiotic Stewardship oder Antimicrobial Stewardship, weil damit genauso die Pilzerkrankungen und die viralen Erkrankungen gemeint sind. Damit können wir für relativ viele Kollegen ermöglichen, dass ein besseres Know-how geschaffen wird. Und auf der anderen Seite, und das ist im Augenblick ein Bestreben der Politik und muss es auch sein, zusammen mit der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, ist man dabei, ein Finanzierungskonzept zu entwickeln, um infektiologische Leistungen auch besser abbilden zu können, als Grundlage dafür, diese Fachdisziplin auch attraktiver für die einzelnen Häuser zu machen. Im Augenblick ist es mehr oder weniger ein Interesse, das nicht gut gegenfinanzierbar ist, einzelner Kliniken sich Infektiologen leisten zu können oder zu wollen. Die Zukunft wird dann stabiler sein, wenn es ein politisches Fundament gibt und die Gegenfinanzierbarkeit etabliert sein wird.
Haben Sie ein Gefühl, dass sich durch die Pandemie das Mindset ein wenig verändert hat, dass man weiß, okay, es ist Infektionsprävention ist ein nationales, vielleicht auch ein europaweites oder ein globales Interesse, was man eigentlich haben müsste. Man braucht dafür Mittel und Strukturen, die muss man nachhaltig fördern, nicht erst, wenn eine große Infektionswelle da ist.
Also ich glaube, dass die Pandemie wachgerüttelt hat und sicher ein guter Trigger war, die Infektiologie und die Awareness für dieses Thema hochzuhalten. Einerseits, auf der anderen Seite gibt es aber auch einen gewissen Überdruss in diesem Feld. Viele auch Kollegen sind durch die Erfahrungen der Pandemie nicht motiviert, in diesem Bereich sich selber zu engagieren. Aber ich würde denken, unterm Strich, wenn ich jetzt an meine Erfahrung denke, hat mich das eher motiviert, in der Richtung stärker aktiv zu sein und dafür zu sorgen, dass wir besser vorbereitet sind für den nächsten Fall einer Pandemie oder ähnlicher Probleme, die sicher kommen wird.
Ich bin jetzt ein junger Mensch. Ich sage, mich interessieren die von Ihnen genannten Facharztgruppen. Was muss ich dafür mitbringen? Was sind Fähigkeiten, die besonders relevant sind? Was sind Herausforderungen, denen ich gegenüberstehen werde?
Man muss ein paar detektivische Gene mitbringen. Man muss Spaß dran haben, Fragestellungen intensiv und kleinteilig verfolgen zu wollen. Man muss, dann kommt ein Stachel ins Spiel. Man muss wirklich Interesse haben, eine Nuss zu knacken. Man braucht dafür ein gutes und stabiles klinisches Verständnis. Also man muss Spaß dran haben, in klinischen Fragestellungen zu denken und dann wirklich die Lust, sich weiterzubilden und nachzulesen, nachzufragen, bis ein nicht ganz rundes klinisches Bild sich schließlich durch die Erkenntnis, da handelt es sich um eine Infektionskrankheit einer besonderen Art, auflöst. Und dieses Erfolgsmoment, was man dann haben kann, ist für mich immer wieder die Motivation, weiter nach vorne zu gucken. Und wenn ich mir die infektiologischen Kollegen anschaue, die das mit Herzblut machen, die ticken genauso.
Gibt es auch mal so Momente, wo man denkt, also wir haben jetzt über alles nachgedacht, uns ist der Infektionsweg überhaupt nicht klar. Wir haben eigentlich an allen Schrauben gedreht und trotzdem passieren Dinge. So ist es ja im Leben, ja, wo man manchmal sagt, okay, das wissen wir auch im Nachhinein nicht. Es muss vielleicht ein sehr kurioser Weg sein, den kriegen wir jetzt aber gar nicht ausgemerzt.
Ja, es ist leider so, dass wir in einer gar nicht so kleinen Anzahl nicht wissen, welches infektiologische Problem die Patienten konkret haben. Und das ist manchmal ein gewisser Frust, aber es ist für mich auch eine Motivation, am Ball zu bleiben, zu überlegen, wo haben wir Optionen, die Diagnostik zu verbessern. Da tut sich ebenfalls viel. Also deshalb, ich hatte es ja vorher gesagt, es gehört zur Infektiologie mit dazu, auch die begleitenden Fächer gut zu kennen, und die mikrobiologische Diagnostik zu optimieren, ist eine riesengroße Chance, die wir haben. Und ich denke, da haben wir auch die Möglichkeit, die Anzahl der Fälle, die wir im Augenblick nicht zuordnen können, in Zukunft klarer einer Entität zuzuordnen und damit auch die bessere und die schnellere therapeutische Option zu finden.
Sie haben ja auch mit ein paar Faktoren zu tun, die man nie ganz ausschließen kann. Also Patienten und Patientinnen bekommen Besuche. Die Besuche sind immer Einträger, ne? Also so, es ist so schön, dass für den Patienten auch sein mag oder die Patientin, aber für sie immer auch ein Sicherheitsrisiko. Also es lässt sich ja nie ganz beseitigen. Und ich habe es in einem Fall mal mitgekriegt, also ich glaube, das Hantieren mit Blumenerde kann unter Umständen schon schwierig werden, wenn ich danach einen immunsupprimierten Patienten besuche. Das haben viele Leute nicht automatisch auf dem Schirm, oder?
Ja, das macht aber das Fach umso spannender, weil Leben ist spannend und schön, ist aber auch lebensgefährlich, und die Risiken zu kennen und zu managen ist eine stetige Herausforderung. Mir macht es Spaß, und es gibt ja auch Möglichkeiten, sich entsprechend zu schützen oder in bestimmten Situationen besondere Handlungsmuster umzusetzen.
Am Ende noch zwei Fragen, die ein bisschen persönlicher klingen, als sie eigentlich gemeint sind. Die erste Frage: Wenn ich mich so viel mit Erregern, Keimen, Infektionswegen beschäftige, macht das was mit einem privat? Geben Sie Leuten noch die Hände? Können Sie auf einer Party aus dem falschen Glas trinken oder macht Sie das persönlich unruhig?
Also ich muss sagen, mein Verhalten hat sich, glaube ich, schon etwas verändert über die Zeit. Ich nutze die Möglichkeiten der Prävention tatsächlich aktiver und bewusster. Und das fängt zum Beispiel schon damit an, dass ich, was natürlich einem Kinderarzt auch naheliegt, dass ich das Spektrum der Impfungen komplett bediene und ich in der ersten Reihe stehen würde, wenn es gute, wirksame, neue, sinnvolle Impfstrategien gibt, ganz sicher. Und da bin ich, glaube ich, auch ganz gut bislang ausgestattet. Und zum anderen gibt es ganz einfache Verhaltensmuster, die vor dem Erwerb von lästigen Erkältungskrankheiten effektiv schützen. Und das heißt beispielsweise, dass ich in meinem Rucksack immer so ein kleines Fläschchen Händedesinfektionsmittel dabei habe. Und wenn ich mich beispielsweise nach einem mühsamen Gang und Kampf auf einem Platz der Deutschen Bahn niedergelassen habe, dann gibt es eine Händedesinfektion, bevor ich mich mit irgendeinem Snack stärke. Und ich bilde mir zumindest mal ein, dass ich deutlich weniger Infektionskrankheiten habe, als ich die zu der Zeit, als ich dieses Verhalten so nicht umgesetzt habe. Ja, es gibt also Veränderungen, das heißt aber nicht, dass ich niemandem mehr die Hand geben wollte oder irgendwelchen Großveranstaltungen fernbleibe. Ich weiß, wie man sich schützen kann, und es gehört aber auch, das denke ich, das ist genauso wichtig, zum Leben dazu, dass man sich mit anderen Mitmenschen sozialverträglich trifft, unterhält und Spaß hat. Und ja, das gibt ein gewisses Infektionsrisiko, und wenn man einen guten Schutz hat, dann heißt es nicht, dass diese Ereignisse lebensgefährlich sein müssen. Und man muss den richtigen Mittelweg finden.
Wenn wir jetzt nochmal an den Beginn des Gesprächs anschließen, wo Sie uns mitgenommen haben und gesagt haben, nach Ihrer Schulzeit wollten Sie etwas Naturwissenschaftliches mit Menschen und auch für Menschen tun. Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung für sich persönlich oder sagen Sie, ach, da hätte ich vielleicht noch den oder jenen Ausfallschritt machen können? Gibt es irgendwas, wo Sie uns dran teilhaben lassen können?
Also grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, weil hätte ich selber meinen Weg vorhersehen oder planen müssen, wäre nie das rausgekommen, was am Ende rausgekommen ist. Also da würde ich sagen, man darf auch sich selber dem Schicksal, dem Karma, whatever, vertrauen und soll sich einfach drauf einlassen. Und ich denke, es gibt viele in der Medizin, viele Bereiche, die immer noch Potenzial bieten, dass man sich weiterentwickeln kann. So hat sich das bei mir entwickelt. Ich bin nicht Internist geworden und ich bin dann auch nicht Kinderarzt geblieben, sondern habe ein aus meiner Sicht viel spannenderes und umfassenderes Feld betreten, ohne jetzt den Kontakt zur Pädiatrie komplett verloren zu haben. Ich bin glücklich. Ich wüsste nicht, was anders hätte laufen müssen, wenn Sie mich so direkt fragen.
Wunderbar, das hört man sehr gerne. Ja, Herr Dr. Schwanz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.